Kupot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikupot. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 1945 mit der alliierten Kommandantur in Berlin eine eigene Besatzungsverwaltung etabliert. In ihr verhandelten die Siegermächte USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Sowjetunion das politische, wirtschaftliche und kulturelle Tagesgeschäft der Stadt. Dabei galt es immer auch, die eigenen Interessen und Vorstellungen voranzutreiben und mit den anderen Besatzungsmächten auszugleichen. 1948 zerbrach die Kooperation mit dem Auszug des sowjetischen Kommandanten, nachdem sich der Ost-West-Konflikt immer weiter verschärft hatte. Anschließend setzte eine Drei-Mächte-Verwaltung im Westteil der Stadt die Arbeit der Kommandantur fort. Über diese Berlin-spezifische Form der Besatzungsverwaltung spreche ich heute mit Alexander Olenik. Er ist wissenschaftlicher Referent am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland und gleichzeitig Geschäftsführer der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Studiert hat er Geschichte an der Universität Bonn und Wien und wurde in Bonn mit einer vor kurzem erst erschienenen Studie zur Geschichte der alliierten Kommandantur in Berlin promoviert. Außerdem war er Mitglied in unserem Nachwuchsnetzwerk HIKO 21 und wurde als Mitglied der Historischen Kommission zu Berlin kooptiert. Hallo Alexander.
Ja, vielen Dank und ich freue mich hier zu sein.
Ganz zu Anfang finde ich bei solchen Projekten immer die Frage ganz spannend, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, das Thema, das hat schon eine längere Vorgeschichte. Los ging es noch in meinem Masterstudium. Ich war auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema und da hat mein damaliger Betreuer, der dann auch mein späterer Doktorvater werden sollte, Dominik Geppert, damals noch an der Uni Bonn Professor, mich auf einen Quellenbestand hingewiesen, der im Alliiertenmuseum in Berlin schlummert. Und das waren die Unterlagen des britischen Sekretariats in der Alliierten Kommandantur Berlin. Und diesen Bestand, den haben die Briten damals nach dem Abzug in den 90er Jahren aus Berlin dort belassen. Und man muss es wirklich wörtlich verstehen, der lag noch in so alten grünen Kartons vor, war schon erstmals verzeichnet worden vom Alliierten Museum. Und diesen Bestand, den habe ich mir dann mal genauer angeschaut für die ersten Jahre, um bewusst eine britische Perspektive auf die Besatzungsverwaltung Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg zu bekommen. Und ja, es klingt einfach, aber das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann nach ein bisschen hin und her mir doch gesagt habe, auch zusammen mit Dominik Geppert, das ist doch ein tolles Promotionsthema, sich mal mit der alliierten Kommandantur in Gänze auseinanderzusetzen und dann tatsächlich auch nicht nur für die ersten 3 Jahre bis zum Auseinanderfallen der Vier-Mächte-Verwaltung, sondern eigentlich darüber hinaus, um auch zu schauen, wie haben eigentlich die 3 westlichen Alliierten danach weitergemacht. Das war eigentlich die Genese und dann ist man natürlich über diesen einen Quellenbestand hinausgegangen. Man muss aber wirklich sagen, der hat seinen, über den ganzen Recherchezeitraum eigentlich seinen Wert behalten, weil entgegen der Annahme der Briten oder zumindest der offiziellen Erklärung der Briten, dass gesagt wurde, ja, wir nehmen die Akten mit, die bei uns im Hauptquartier am Fährberliner Platz dann ursprünglich ja in den späten 40ern, frühen 50ern lagerten, dann ja später im Olympiastadion. Wir nehmen diesen Bestand mit nach London und lassen gewissermaßen den anderen, der dann im Sekretariat in der alliierten Kommandantur lag, dauert, weil man gesagt hat, ja, das sind ja alles eigentlich Dubletten. Und das konnte man aber jetzt, wenn man dann sich die also Einzelfälle angeschaut hat, gar nicht so genau sagen. Da waren dann schon noch Papiere drunter, die im jetzt in London liegenden Bestand fehlten. Also das war ein schöner Auftakt und hat einen also gesehen durch das ganze Projekt begleitet.
Von den einen aussortiert, für den Historiker natürlich ein Schatz. Ja, ich meine, was gibt's besseren Grund, als wirklich aus Spaß an so einem tollen Quellenbestand irgendwie damit zu arbeiten? Kommen wir zum Thema selbst. Also die Kommandantur als Institution hat ja ihre Ursprünge natürlich schon in der Konstellation der Mächte im Zweiten Weltkrieg. Also vielleicht könntest du zu Beginn nochmal ganz kurz die Vorgeschichte, also quasi die Geburt der Kommandantur einmal erläutern.
Genau, die Vorgeschichte der Teilung Deutschlands und dann auch der Teilung Berlins, die resultiert im Zweiten Weltkrieg in den Plänen der 3 Siegermächte, muss man sagen. Frankreich spielte dann auch keine Rolle, also in den Plänen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Sowjetunion, schon eigentlich ab den ersten trilateralen Konferenzen während des Krieges. Und die Ausgestaltung dieser Pläne, die übernahm ja die Europäische Beratende Kommission, die sich 43 bis 45 in London traf. Das war eine feste Runde besetzt mit Diplomaten. Und diese Diplomaten, die arbeiteten dann auch für Berlin aus, wie man diese Stadt dann als Hauptstadt als Reichshauptstadt gewissermaßen, natürlich mit einem besonderen Prestige auch verbunden für die Alliierten, verwaltet. Und da war sehr schnell klar, dass das eine gemeinsame Verwaltung sein soll und dass man Berlin, und da einigt man sich auch relativ schnell drauf, als in den Grenzen von 1920, also den Grenzen, die wir ja bis heute kennen, auch aufteilen will. Es gab noch so kleinere strategische Überlegungen, dann der Flugplatz Gatow, der wurde dann beispielsweise noch einbezogen, damit halt jede Besatzungsmacht auch seinen eigenen Flughafen hat. Aber es stand von vornherein fest, es wird eine gemeinsame Verwaltung geben und wir teilen die Stadt in Sektoren auf. Und das ist dann auch bestehen geblieben, als die Franzosen dann nachträglich noch hineingeholt worden sind in sowohl die Europäische Beratende Kommission als auch in den Kreis der Hauptsiegermächte. Wobei auch da schon deutlich gemacht wurde von der Sowjetunion, wenn, dann haben bitte Briten und Amerikaner etwas von ihrem Sektor abzugeben an die Franzosen, dass sich ein französischer Sektor herausbilden kann. Das haben dann die Briten gemacht, auch aus kapazitären Erwägungen, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und man hat dann auch strukturell festgelegt, man wird es hat ursprünglich noch den vagen Titel einer interalliierten Regierungsautorität, sage ich mal, zu schaffen, die gewissermaßen als Kontrollinstitution für die dann aufzubauende deutsche Berliner Stadtverwaltung existieren soll. Und diese Institution, die sollte dann gewissermaßen anfangen zu arbeiten, sobald die westlichen Alliierten in ihren Sektoren auch präsent sein konnten. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der schon in der Planung oder zu berücksichtigen ist, wenn man die Planungen während des Krieges in den Blick nimmt, dass schon davon ausgegangen wurde, die Sowjetunion wird Berlin erobern und danach kommen die westlichen Alliierten dazu und wir Alliierten fangen dann an mit der gemeinsamen Besatzung der Stadt.
Du hast gerade schon ganz kurz gesagt, der Name Kommandantur kommt von den Sowjets. Wie genau ergibt sich das?
Das ergibt sich aus den Schriftstücken der Europäischen Beratenden Kommission. Da werden verschiedene Memoranden, Szenarien entworfen und die Russen benutzen sehr selbstverständlich, es ist russischsprachig natürlich, Kommandantur, die Sowjetunion, die sowjetischen Vertreter benutzen selbstverständlich diesen Begriff der Kommandantura und Briten und Amerikaner übernehmen den dann eigentlich relativ schnell. Nicht jeder ist darüber ganz glücklich über diesen Begriff, weil man hätte sich gerne einen Begriff gewünscht, der vielleicht noch deutlicher schon sprachlich ausdrückt, was diese Einrichtung eigentlich darstellt. Aber dadurch, dass er eigentlich leicht von der Hand geht und sich dann auch schnell in den Verhandlungssprachgebrauch dort in London einschleicht, ändert man das auch nicht mehr. Man ändert das dann auch nicht mehr in der ersten Geschäftsordnung der Kommandantur, über die dann nach Beginn der Kommandanturarbeit im Juli 45 beraten wird. Da steht das dann eigentlich auch nicht mehr wirklich, wird das auch nicht mehr wirklich in Frage gestellt, dass man diesen Begriff benutzt. Es gibt in internen Schreiben auf britischer und auf amerikanischer Seite nochmal diese Abwägung. Aber im Sprachgebrauch hatte der sich dann eigentlich schon einfach durchgesetzt. Also es war dann gewissermaßen auch die Macht des Faktischen. Das war noch nicht mal so verstanden als besondere Geste an die Sowjetunion, sondern es hatte sich einfach etabliert.
Gab es irgendwie Alternativvorschläge?
Ja, das waren halt so Begriffe wie so Inter-Allied Governing Authority. Also das waren sehr sperrige Begriffe, die dann irgendwie, das hätten vielleicht etwas genauer beschrieben, was man da tatsächlich tut. Aber wenn man überlegt, man hat ja auch den Kontrollrat dann für Deutschland und die Kommandantur für Berlin, das ist vielleicht ja auch sprachlich ganz, ganz schön und beieinanderliegend.
Genau, Kontrollrat hast du schon erwähnt. Also was genau war denn jetzt das Ziel der Kommandantur, also innerhalb dieser Struktur der Viermächteverwaltung?
Wir haben ja das Mehrebenensystem gewissermaßen in der Nachkriegszeit, was etabliert wird in Europa, was Besatzung angeht und was vor allem Besatzung in Mitteleuropa angeht, also speziell Besatzung Deutschlands, Besatzung Österreichs, die ja ähnlich strukturiert ist. Und diese Ebenen sind, sage ich mal, ganz oben haben wir die Außenminister, die immer wieder zu regelmäßigen Treffen zusammenkommen und die eigentlich schon fast globalen Fragen behandeln oder zumindest die europaweiten Fragen behandeln. Dann haben wir den Kontrollrat, der eingerichtet wird für Gesamtdeutschland. der ja letzten Endes auch die Klammer für die verschiedenen Zonen, in die Deutschland ja eingeteilt ist, darstellt, weil in den vier Besatzungszonen, da liegt die Entscheidungsgewalt ja bei einer Besatzungsmacht und der dortige Militärgouverneur kann letzten Endes ja gewissermaßen als Statthalter regieren, wenn er denn will. Er muss natürlich Rücksicht nehmen auf die Begebenheiten vor Ort. Während, und das ist der entscheidende Unterschied, während im Kontrollrat wir ja zwar die Absichtserklärung haben, aber nie die Umsetzung dessen, dass man irgendwie gesamtdeutsche Verwaltungsstellen schafft, die gewissermaßen als ein Gegenüber des Kontrollrats agieren können, haben wir dann in Berlin als Sonderfall, als auch vier Mächte verwaltet wird, eine deutsche Verwaltung, die direkt unmittelbar nach dem Krieg von der Sowjetunion unilateral wieder eingesetzt wird, die als Gegenüber dieser Kommandantur agiert. Also wir haben also tatsächlich ein richtiges Kontrollverhältnis auf Vier-Mächte-Ebene. Also dass wir eine Vier-Mächte-Institution haben, die die deutsche Stadtverwaltung kontrolliert. Und die kontrolliert letzten Endes alle Aufgaben, die eine Stadtverwaltung hat. Das ist ja auch die Besonderheit. Berlin, da kommen kommunale Fragen, da kommen, man würde sagen, heute landespolitische Fragen und dann aber auch alle darüber hinausgehenden Fragen auf einmal zusammen. Mit der schönen Besonderheit, dass wir auf der einen Seite die Alliierten haben, die steuern können, die kontrollieren können und auf der anderen Seite eine deutsche Stadtverwaltung haben, die agieren muss. Allein aus Zwängen heraus, die unmittelbar nach dem Krieg existieren. Stichwort Wiederaufbau beispielsweise. Und dieses Miteinander oder dieses Nebeneinander und Gegeneinander, alles drei eigentlich gewissermaßen, das macht die Stellung der Kommandantur und die Vier-Mächte-Verwaltung für Berlin dann aus und macht sie auch besonders im Vergleich zu anderen alliierten Einrichtungen multilateraler Art, weil wir dieses direkte deutsche Gegenüber in Berlin haben, was letzten Endes für Gesamtdeutschland nicht existiert. Da ist das Gegenüber auf zonaler beziehungsweise dann auf Länderebene zwischen der jeweiligen alliierten Macht und ihrer Besatzungsverwaltung und den deutschen Stellen, aber nicht halt, wo mehrere alliierte Mächte zusammenkommen und gemeinsam auf einen deutschen Gegenüber reagieren müssen.
Und wie war der Blick des deutschen Gegenüber quasi auf die Kommandantur? Also du sagst ja, es war so nebeneinander, gegeneinander, gab wahrscheinlich gerade am Anfang irgendwie Reibereien.
Am Anfang steht ja eigentlich die unmittelbare Bewältigung der Notsituation. Da geht es letzten Endes darum, überhaupt eine deutsche Verwaltung wieder in Gang zu bringen. Das ist Aufgabe natürlich auch auf sektoraler, also auf Bezirksebene in Berlin. Da geht es letzten Endes nicht um politische Fragen in der Form. Da ging es darum, fähige Leute zu haben, die idealerweise Erfahrung mitbringen und keine exponierten Nationalsozialisten waren, die Verwaltungsaufgaben wieder übernehmen können, die eine Stadt eigentlich wieder aufbauen können. Und da ist der Streit ein Streit um Sachen, ja, um Sachfragen zwischen den Deutschen und der Kommandantur oder der Berliner Verwaltung und der Kommandantur, aber auch innerhalb der Kommandantur. Wenn es darum geht, das ist zum Beispiel Tenor dieser vor allem der ersten Treffen der Kommandantur, wie viel Kohle beispielsweise können Amerikaner und Briten aus ihren Zonen nach Berlin bringen? Also das sind existenzielle Fragen, ja, wo es darum geht, wie schaffen wir es, dass Berlin über den Winter 45, 46 kommt?
Also da herrscht erstmal Pragmatismus.
Da herrscht Pragmatismus. Das ist auch aus der Biografie der Kommandanturbeamten auch abzulesen. Das sind nämlich in der ersten Phase in erster Linie Militärs. Und es gibt da auch eine, ich kann jetzt nicht direkt den Tag nennen, aber Frank Howley, der spätere amerikanische Kommandant, zu dem Zeitpunkt ist er noch eine Stufe tiefer, ist gewissermaßen Verwaltungsdirektor der amerikanischen Besatzungsverwaltung, der berichtet letzten Endes über ein Gespräch mit einem sowjetischen Gegenüber, wo dann der Tenor war, beide haben sich vergewissert, sie sind Soldaten und sie führen Befehle aus. Und das ist ihre Geisteshaltung gewissermaßen. Das heißt, eine richtige politische Agenda, die über die unmittelbare Bewältigung der Not hinausgeht, kann man zumindest bei auf westlich alliierter Seite nicht feststellen. Die Sowjetunion hat natürlich Fakten geschaffen in der Zeit zwischen April und Juli, als sie diese deutsche Verwaltung überhaupt aufgebaut hat. Da war kein Brite, da war kein Amerikaner dabei. Da waren die kommunistischen Gruppen natürlich dabei, die in der Sowjetunion im Exil waren, Ulbricht und Co. Die haben natürlich Einfluss genommen auf die Auswahl des Personals, aber auch zu diesem Zeitpunkt kann man noch feststellen, dass es beginnt beim Oberbürgermeister, aber auch bei einzelnen Fachdezernaten, dann die Kommunisten nicht überall hingesetzt wurden. Es wurde darauf geachtet, dass bestimmte Schnittstellen kommunistisch besetzt sind, um sie zu kontrollieren. Aber auch da sind wir noch nicht in den späteren Konflikten, auf die wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen.
Ja, gucken wir uns die Kommandantur mal im Detail ein bisschen genauer an. Wie war sie denn überhaupt aufgebaut? Also wer arbeitete da? In welcher Beziehung stand sie auch zu anderen Institutionen der Besatzungsverwaltung? Wir haben schon ein bisschen angeschnitten. Und vor allem änderte sich dieser Aufbau auch im Laufe der Zeit, als so die Anfangsprobleme überwunden waren.
Ja, die Kommandantur selber hatte ja auch ein Anfangsproblem. Sie brauchte erstmal einen festen Ort. Und diesen festen Ort, das ist ja dann die Kaiserswerther Straße in Berlin-Dahlem geworden. Ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, was dort von den Amerikanern zur Verfügung gestellt wurde. Und an diesem Gebäude kann man eigentlich sehr schön diesen vierseitigen Aufbau der Kommandantur auch herauslesen. Also wir haben dort die vier Sekretariate, wir haben vier Flaggenmasten vorm Gebäude, wir haben vier Soldaten, die dort Wache stehen, jeweils immer einer aus jedem Land der Besatzungsmächte. Und wir haben dort Konferenzräumlichkeiten. Und das ist das Entscheidende, weil die Kommandantur, die hatte einen gewissermaßen dreistufigen Aufbau. Es gab die Komitees, die Ausschüsse, und das waren nach Sachthemen zusammengesetzte Ausschüsse, die jeweils besetzt wurden mit Expertinnen und Experten aus jedem der vier Besatzungsländer. Diesen Komitees übergeordnet waren die stellvertretenden Kommandanten. Die bekamen gewissermaßen alles an Material oder alles an Fragestellungen, an Fragen, die in den Komitees bearbeitet wurden. Und die entwickelten sich wirklich mehr und mehr zu einer Clearingstelle schon von diesen Fragen. Und die Probleme, die dann letzten Endes dort nicht gelöst werden konnten, die wurden weiter hochgegeben an die Kommandanten. Und die Kommandanten waren gewissermaßen die obersten Entscheider über Fragen in der Kommandantur. Und das waren zugleich auch die obersten Verantwortlichen in den jeweiligen Sektoren. Dieser dreistufige Aufbau, der wurde dann noch ergänzt um Personal drumherum, die man gerne mal vergisst beim Ablauf von Verwaltungsprozessen. Also das waren Stenotypistinnen, Übersetzerinnen und Übersetzer, natürlich sehr, sehr wichtig. Und das waren auch immer fallweise hinzugezogene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Besatzungsverwaltungen. Also man muss sich das dann in so einer Kommandantensitzung auch wirklich so vorstellen, ist der Tisch. Am Tisch sitzen die Kommandanten, neben ihnen ihre Stellvertreter, vielleicht noch der jeweilige Chef des Stabes. Und dann gab es wirklich dahinter einen zweiten Stuhlkreis, in dem dann die für die jeweiligen Tagesordnungspunkte relevanten Expertinnen und Experten dabei saßen. Da wurden schön Zettel von vorne nach hinten gereicht. Es gab immer mal wieder während dieser längeren Übersetzungsphasen von den Reden des jeweils anderen Zeit, sich natürlich auszutauschen nochmal und seine nächste Stellungnahme vorzubereiten. Also das muss man sich wirklich sehr dynamischen, aber auch langwierigen Prozess vorstellen. Gerade in den Zeiten, wo dann die Meinungsverschiedenheiten zunehmen, war es nicht unüblich, dass diese Sitzung gerne mal 12 Stunden gedauert haben. Plus der ganze Zigarren- und Zigarettenrauch, der dann noch so im Raum schwebte, das war wirklich, muss eine wirklich interessante Erfahrung gewesen sein. Die Frage nach dem, wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert, habe ich schon so ein bisschen angerissen. Die Komiteestruktur, die wurde natürlich angepasst an neue Herausforderungen. Ich glaube, die wichtigste Neuerung war, dass man Ende 1945, als es anfing, dass genuin politische Problemstellungen auftraten, wie rund um die Ambitionen der Kommunisten, die Kontrolle über die Gewerkschaften zu übernehmen, den Fusionskampf zwischen KPD und SPD, dass da auch in der Kommandantur erkannt wurde, wir brauchen eigentlich so etwas wie ein politisches Komitee, was diese Fragen verhandelt. Und wie das dann immer so mit so Namen ist, Wortklaubereien gehörten damals auch dazu. Man wollte es nicht so nennen, Und am Ende ist daraus gewissermaßen das Kommunalverwaltungskomitee geworden. Und dieses Kommunalverwaltungskomitee wurde aber schlussendlich eigentlich mit Leuten besetzt, die auch politische Erfahrung hatten in ihren Ländern. Und dieses Kommunalverwaltungskomitee, das nimmt Anfang 1946 seine Arbeit auf und ist gewissermaßen so ein Primus inter pares, kann man fast sagen. Also damit finden sich andere Komitees erst mühsam ab. Also das Komitee für Rechtsfragen, das Legal Committee, das ist natürlich auch, das sage ich jetzt mal als Historiker, Juristen sind ja auch nicht ohne Selbstbewusstsein. Man kann aber trotzdem sagen, dass dieses Kommunalverwaltungskomitee dann die zentralen Fragen behandelt. Und da kommt dann auch die Verfassungsgebung dazu, die ja auch 1946 dann eine wichtige Rolle spielt. Und das ist die eine Neuerung. Und das habe ich auch in meiner Arbeit sehr stark versucht herauszuarbeiten, wie dieses Komitee und die Menschen in diesem Komitee gewissermaßen zu Entscheidern in der zweiten Reihe werden. Und neben diesem neuen Komitee kann man auch sagen, dass die Bedeutung der stellvertretenden Kommandanten immer wichtiger wird. Die stellvertretenden Kommandanten sind häufig auch Kontinuitätsträger. Bei den Amerikanern beispielsweise ist es so, da wechselt in den ersten Jahren der Stadtkommandant alle Monate lang. Das heißt, da kann gar nicht eine konzise Kommandanturpolitik entstehen. Das fällt dann eigentlich auf den stellvertretenden Kommandanten Frank Howley, und der wird dann später auch Kommandant. Das kann man auch beispielsweise bei den Briten ganz gut erkennen, dass auch dort bei den stellvertretenden Kommandanten ein auch stärkeres, ja, zivilpolitisches Bewusstsein da ist, während bei den Kommandanten, oder das liegt teilweise auch an deren Werdegang, bei den Kommandanten dann der militärische Aspekt immer noch sehr weit im Vordergrund steht. Also diese Zivilisierung der Kommandantur anhand der Fragestellungen und dann auch nachgelagertes Personals, das geschieht dann auf dieser Ebene. Eine schöne Ausnahme sind die Franzosen gewissermaßen eigentlich. Da ist von 46 bis 50 der Kommandant durchgehend der gleiche, Jean Garneval. Der ist wirklich dann auch ein sehr aufmerksamer Teilnehmer, nicht nur beobachter Teilnehmer an dem Geschehen, und ist manchmal sogar, obwohl man den Franzosen das ja häufig nicht so attestiert für die unmittelbare Nachkriegszeit, da ein viel kritischerer Geist zum Teil, was auch die Wahrnehmung der sowjetischen Absichten angeht oder der Vermutungen über die sowjetischen Absichten.
Ich weiß nicht, ob du das so in den Quellen rauslesen konntest, aber würdest du dann sagen, die Persönlichkeiten, es ist ja immer so die Frage, wie viel prägen Personen, wie viel Strukturen, dass die Persönlichkeiten, die Biografien der Kommandanten weniger bedeutsam waren, gerade wenn die oft gewechselt haben? Oder hatten die am Anfang doch noch sehr viel auch persönliche Gestaltungsmacht und Gestaltungswillen?
Die Persönlichkeiten werden meiner Meinung nach mit der Zeit wichtiger, wo letzten Endes auch durch die Militärverwaltungen, auch den übergeordneten Ebenen klar wird, wir brauchen hier wirklich gute Leute vor Ort in Berlin, weil hier werden auch in der Stadtverwaltung oder bei vermeintlich kommunalpolitischen Themen werden hier Fragen angeschnitten, die Rückwirkungen auf unsere Deutschlandpolitik oder vielleicht darüber hinaus sogar haben. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass so ab 46, spätestens 47 bewusst Personal installiert wird auf diesen Positionen, das die Qualität mitbringt für die Aufgabe, die da ist. Und nicht mehr gewissermaßen Leute, die das so als ihre letzte Station beispielsweise in ihrer Karriere sehen. Oder manchmal ist es ja auch Unglück. Also einige der Kommandanten, sowohl auf der britischen als auch auf der amerikanischen Seite zumindest, die sind auch krank. Also denen geht's gesundheitlich auch einfach nicht gut. Und deswegen werden die dann auch abberufen, sind dann immer mal wieder nicht dabei, müssen vertreten werden. Das schafft Diskontinuitäten, die man sich dann nicht mehr glaubt, erlauben zu können, ab spätestens 47. Und in den Besatzungsverwaltungen selber ist das Bewusstsein sehr vorhanden, dass man sagt, wir brauchen Expertinnen und Experten, die uns helfen können. Sei es, dass das Leute sind, die Deutschland kennen, sei es, dass es Leute sind, die Erfahrung auf kommunaler Ebene zu Hause haben, gewissermaßen mit diesen Fragestellungen konfrontiert sind. Und das merkt man dann gerade auch bei der Zusammensetzung des Kommunalverwaltungskomitees beziehungsweise der jeweiligen Abteilung in der Militärverwaltung, die personell das Kommunalverwaltungskomitee bestückt.
Wir haben ja schon mehrfach erwähnt, es gab natürlich Meinungsverschiedenheiten. Wie sollte es anders sein? Man könnte ja annehmen, also aus der Erfahrung des Kalten Krieges, dass diese Meinungsverschiedenheiten natürlich hauptsächlich zwischen Sowjetunion und den Westmächten bestanden haben. Aber es gab ja auch innerhalb des westlichen Lagers irgendwie Unterschiede oder Zwistigkeiten. Vielleicht kannst du ein bisschen mal so die Eigenheiten der drei Westmächte irgendwie charakterisieren und gucken, also wo da die eigenen Interessen lagen oder halt auch das Konfliktpotenzial quasi.
Vielleicht grundsätzlich gesagt, natürlich der Dissens zwischen der Sowjetunion und den drei westlichen Alliierten spätestens ab 1946, also rund um die Frage Eigenständigkeit der SPD, Ausgestaltung der Verfassung, Umsetzung der Verfassung, vor allem nach dem mit der Verfassung verbundenen Wahl der Stadtverordnetenversammlung und dem darin in der Stadtverordnetenversammlung deutlich errungenen Sieg der westlich orientierten Parteien, allen voran der SPD, aber auch der CDU und der LDP gegenüber der SED. Das ist das Grundbild. Da sind sich die westlichen Alliierten auch grundsätzlich einig. Bei den westlichen Alliierten ist es aber so, dass die Wahrnehmung bestimmter dieser vorher aufgezählten Punkte als drängendes Problem sehr unterschiedlich ist. Das hängt vor allem mit den eigenen Kapazitäten in Berlin zusammen. Man muss sagen, Franzosen und Briten gehen ja insgesamt geschwächt aus dem Zweiten Weltkrieg hervor und haben gleichzeitig also global gesehen, noch ganz andere Prozesse zu durchlaufen wie die Vereinigten Staaten. Also bei den Franzosen, die müssen erstmal den eigentlich als verloren, also sie haben den Krieg gewissermaßen gewonnen, aber sind ja besetzt gewesen, müssen erstmal ein neues Staatswesen aufbauen, sind politisch sehr instabil. Starke kommunistische Kräfte in Frankreich. Großbritannien hat den Krieg gewonnen, befindet sich aber eigentlich in einer wirtschaftlich desaströsen Situation. Der Dekolonisationsprozess ist voll im Gange, während in Berlin es immer heißer wird gewissermaßen. Und man ist sich seiner begrenzten militärischen Fähigkeiten bewusst, wenn man zu sehr auf Konfrontationskurs geht. Man ist aber deshalb besonders gewissermaßen, weil man auch aus der europäischen Perspektive kommt und ein besseres Bild auch von Europa hat, sehr sensibilisiert über die Vorgänge, die gewissermaßen die in Osteuropa passieren und die auch dann in Berlin passieren. Die Amerikaner sind in Berlin aus einer Position der Stärke wiederum, aber mit wahrscheinlich den, zumindest zu Beginn, geringsten Wissensstand. Und das ist immer wieder Thema auch innerhalb der amerikanischen Diskussion, dass man sagt, wir haben an bestimmten Positionen Leute sitzen, die keine Ahnung haben, die noch nicht mal Deutsch können. Und das ist bei den Franzosen und bei den Briten anders. Und das führt dazu, dass gerade in den ersten Jahren die Wahrnehmung der Sowjetunion eine negativere ist, eigentlich bei französischer und auf britischer Seite, als bei den Amerikanern vor Ort. Und erst dann wirklich rund um die Verfassungsgebung in erster Linie und dann ganz besonders eigentlich erst, nachdem klar wird, dass die Verfassung und die neue Stadtregierung von der Sowjetunion eigentlich nicht vollwertig berücksichtigt wird, da ist bei allen das Umdenken klar, dass das hier wahrscheinlich auf was Konfrontatives hinausläuft. Nur dann ist die Frage bei den Amerikanern, wir sind bereit für die Konfrontation, kann man letzten Endes so sagen. Während Briten und Franzosen sagen oder viel länger darauf bestehen, wir müssen versuchen, dieses multilaterale Modell zu erhalten, weil nur dieses Modell erlaubt uns letzten Endes als von französischer Seite und von britischer Seite Mitsprache, dass wir gleichberechtigt mit am Tisch sitzen. So unterscheiden sich dann die Wahrnehmungen der jeweiligen Situation immer sehr stark und immer aus dem Bewusstsein um die deutschlandpolitische und die eigene nationalpolitische Konstellation zu Hause. Und das ist auch etwas, was dann, es ist jetzt ein großer Sprung, aber den mache ich jetzt einfach schon mal, auch nach 1948 eine Rolle spielt, wo es dann letzten Endes bei dem Prozess, wie können wir die deutsche Selbstverwaltung ertüchtigen, auch immer dann stärker von französischer Seite, muss man sagen, auch immer darum geht, wie können wir aber die Ertüchtigung in dem Rahmen halten, dass wir als Franzosen beispielsweise Mitsprache haben, weiterhin. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende, was den Unterschied bei den drei westlichen Alliierten ausmacht. Und wenn man jetzt sagen will, die drei westlichen Alliierten sind ein Team, dann kann man sagen, im Wettbewerb mit der Sowjetunion ist es immer jeweils ein anderer Spieler, der zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel hervorsticht.
Also die Kleinen quasi interessiert an einer Verhandlungslösung eher und die Großen verlassen sich quasi auf die Macht der Stärke. Ich spare mir mal die Bezüge zu heute.
Ja, man kann das natürlich, also so pauschal habe ich es hoffentlich nicht formuliert. Nur die Amerikaner haben gewissermaßen, die treten mit einem anderen Selbstbewusstsein in die Konfrontation mit der Sowjetunion und es ist dann auch nicht überraschend, dass es am Ende ein Konflikt zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Seite ist, der es dazu kommen lässt, dass dann am 16. Juni 1948 die letzte Sitzung der Kommandantur stattgefunden hat. Das hat damit zu tun, dass die Amerikaner eigentlich irgendwann sagen, und das ist auch wieder deutschlandpolitisch, kann man mit der Deutschlandpolitik 1:1 übereinanderlegen, dieses Vier-Mächte-Format in Berlin bringt nichts mehr. Wir kommen nicht mehr weiter, wir können entscheidende Weichenstellungen nicht mehr treffen, sei es wirtschaftspolitischer Art, sei es verwaltungspolitischer Art, also wo es darum geht, dass überhaupt eine Gesamt-Berliner Verwaltung, die ja auf dem Papier dann noch existiert, auch wirklich faktisch umgesetzt werden kann. Und das ist etwas, wo die Franzosen und Briten sagen, ja, das sehen wir, wir sehen das Problem auch, es funktioniert auch nicht, aber wir sind hier in West-Berlin in einer so exponierten Lage, wenn wir hier den Bruch der Vier-Mächte-Verwaltung herbeiführen, können wir nicht aus eigener Kraft gewährleisten, dass wir tatsächlich die Beschlüsse von 1945, die uns gewähren, dass wir hier sein dürfen, dass wir das aufrechterhalten können. Und dieses Problem, oder sage ich mal, diese Angst haben die Amerikaner in der Form nicht mehr. Also das ist 1946 auch noch anders. Da wird auch teilweise auf Kontrollratsebene gewissermaßen immer mal wieder amerikanischerseits reingegrätscht, auch in die Politik, die man in der Kommandantur macht, also auf die Kommandanturebene. Aber 1948 ist da eigentlich der Konsens, dass es nicht mehr funktioniert. Und dann ist intern aber eigentlich so nur noch die Frage, wir dürfen es nicht so aussehen lassen, dass letzten Endes wir schuld daran sind, dass es nicht funktioniert.
Wir haben schon mehrfach so darauf hingedeutet, 1948, der große schicksalshafte Bruch. Kannst du da nochmal erläutern, wie sich diese Krise so angebahnt hat, warum es dann nicht mehr ging? Es kam ja dann auch zur Berlin-Blockade. Also wie wurde auch dann damit umgegangen, als sozusagen die Konfrontation nicht mehr nur Dissens in der Diskussion war, sondern richtig handfest wurde?
Ja. Es findet auf zwei Ebenen findet das Problem statt. Das eine sind natürlich deutschlandpolitische Rückwirkungen, also dass der Kontrollrat 1948 schon im März sich verabschiedet und nicht mehr zusammentritt. Also letzten Endes ich würde das immer so als Blitzableiterfunktion sagen, auch für die Kommandantur, dass die nicht mehr existierte. Also diese Einbettung ins Mehrebenensystem, die der Kommandantur ja auch die Möglichkeit gegeben hatte, strittige Fragen immer wieder an den Kleistpark zum Kontrollrat zu verweisen, dass die dann nicht mehr funktionierte. Das heißt, man musste die Lösung dann tatsächlich vor Ort finden und konnte sich nicht darauf verlassen, dass am Ende der Kontrollrat einem was anbietet als Lösung. Das andere ist, dass sich auf deutscher Seite natürlich die politische Großwetterlage auch sehr, sehr verändert hatte. Also mit der Neuwahl der Stadtverordneten oder der ersten demokratischen Wahl in Berlin seit 1932-33, im Oktober 1946 haben wir ja eine ganz andere politische Mehrheitskonstellation als davor. Wir haben ein klar westlich-atlantisch orientiertes Parteienbündnis aus SPD, CDU und LDP, die die Mehrheit bilden. Und dieses Parteienbündnis möchte die Politik, die spätestens dominant war nach der Zwangsfusion von SPD und KPD zur SED, verändern. Und das fing auch ganz basal in der Verwaltung selber an, dass diese schon 45 an die Schnittstellen gesetzten Kommunistinnen und Kommunisten abgelöst werden sollten. Und diese Ablösungsbestrebung, dieser Personalwechsel, der hat sich natürlich die SED widersetzt und das natürlich mit voller Rückendeckung der sowjetischen Besatzungsmacht. Und das führte schnell dazu, dass jede konsensuale Strategie, wie sie beispielsweise Otto Ostrowski als Oberbürgermeister von Berlin zu Beginn versucht hat, auf Verhandlungswege gewissermaßen, ich gebe euch das, dafür bekommen wir das. Das war zum Scheitern verurteilt, sehr schnell. Und dann treten Protagonisten wie Ernst Reuter auf die Bühne, die sehr früh erkennen, dass eigentlich jede Zusammenarbeit mit der SED unmöglich ist. Und deren Versuch letzten Endes dann auf konfrontativen Wege das Problem zu lösen, Das stellt die Kommandantur auch vor unlösbare Probleme, denn es fängt schon bei der Personalie Reuter an. Also, dass man sich nicht auf die Personalie einigen kann, ist das eine Problem. Aber man konnte sich noch nicht mal darauf einigen, ob man letzten Endes einen neu gewählten Oberbürgermeister bestätigen muss oder nicht. Also man war so gesehen schon in Verfahrensfragen blockiert, bevor man überhaupt an die Lösung des politischen Problems herantreten konnte. Und diese Problematik, die zeigt sich auf personeller Ebene, in der Personalpolitik, die zeigt sich dann aber auch in Sachfragen, wie beispielsweise der Wirtschaftspolitik oder aber bei der Zulassung neuer Parteien oder im Umgang mit Jugendverbänden. Also das legt dann wirklich Schritt für Schritt, kann man sagen, wird die politische Arbeit lahmgelegt und die Sektoren, vor allem der sowjetische Sektor auf der einen Seite und die drei westlichen Sektoren auf der anderen Seite, entwickeln sich zunehmend auseinander. Spätestens dann mit dem Zusammenbrechen dieser Blitzableiterfunktion auf deutschlandpolitischer Ebene wird allen Beteiligten schnell klar, dass die Arbeit nicht mehr funktioniert und die Arbeit funktioniert dann auch beispielsweise auf Arbeitsebene in den Komitees nicht mehr. Und zunehmend versucht die Sowjetunion auch, einen Bruch zu provozieren, bleibt Komiteesitzungen fern, hält Schaufensterreden in der Kommandantur, also die Kommandantur, die Sitzungen werden eigentlich als Bühne missbraucht, um über andere Themen zu sprechen. Die westlichen Alliierten halten dann mit ähnlichen Schaufensterreden dagegen und am 16. Juni kommt es dann gewissermaßen zum Bruch aus verschiedenen, ja, da kommen auch ein paar Zufälle zusammen. Also der sowjetische Kommandant Kotikow, der gewissermaßen von einem französischen Besatzungsbeamten mal als Mammut bezeichnet wird, gewissermaßen, der auch aber ein gewisses Standing genießt, ist krank oder lässt sich vertreten, gibt vor, dass er krank sei, von seinem Stellvertreter, der von dem gleichen französischen Beamten, Ziegelmeier heißt der, als Schachtelteufel mal dann charakterisiert wurde. Also ein sehr aufbrausender Charakter, der letzten Endes dann in dieser wieder 10-12 Stunden dauernden Sitzung dann, ist der amerikanische Kommandant, geht und sagt, ich lasse mich hier durch meinen Stellvertreter für die nächsten Stunden vertreten, dann das als Provokation oder als Möglichkeit sieht, vielleicht auch hingewiesen von einem politischen Kommissar auf sowjetischer Seite, der mit dabei war, jetzt gehe ich und werfe dem Amerikaner vor, so kann man doch hier nicht mich behandeln, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt und dann ein Stellvertreter da ist, das wäre ja Hooliganism, taucht da manchmal in den Quellen auf und das, ich erwarte eine Entschuldigung, so lange komme ich nicht wieder. Und dann wird über die nächsten Tage immer deutlicher, dass es das wahrscheinlich gewesen ist. Die Komitees tagen zum Teil noch, tagen nicht. Aber dann kommt spätestens mit Beginn wieder der gesamtdeutschen Großwetterlage, also mit der Berlin-Blockade, die dann ja auch unmittelbar danach einsetzt, wird dann deutlich, das ist es mit der Vier-Mächte-Verwaltung gewesen. Und die Sowjetunion räumt dann auch im Juli, August ihr Sekretariat an der Kaiserswerther Straße leer und kommt auch nicht mehr wieder. Die einzigen Gesprächskanäle, die es dann immer mal wieder gibt, sind dann zwar auch vierseitige Treffen, aber ganz bewusst nicht mehr in diesem Kommandanturformat.
Das heißt, die drei Westmächte waren dann alleine, konnten nur noch in den westlichen Sektoren auch wirken. Aber es war ja nicht das komplette Ende. Also es ging ja irgendwie weiter. Wie hätte sich denn die Tätigkeit dann ab 49 gewandelt?
Ja, zunächst muss man erstmal sagen, wir haben dann diese Phase zwischen Juni und Dezember 48, wo die westlichen Alliierten überlegen, wie machen wir überhaupt weiter? Was ergibt Sinn für unsere Arbeit in Berlin? Allen war klar, man ist auf die Westsektoren reduziert. In der zweiten Jahreshälfte 48 zerbricht ja auch die Stadtverwaltung in Gänze. Und eigentlich ist man gewissermaßen wieder bei so einem Ad-hoc-Krisenmanagement angelangt, wo man 45 war. Also wo es darum ging, wirklich unmittelbar auftretende existenzielle Herausforderungen zu bewältigen. Und das hat dann auch erstmal Priorität. Und dann entscheidet man sich, auch tendenziell eher auf Drängen britischer und französischer Seite, dass man die Kommandantur wieder beruft. Weil man hat gesagt, wir müssen auch wieder aus dieser Position der französischer und britischer Seite, aus dieser Position der Schwäche und der Defensive tendenziell heraus, diese Fiktion der Vier-Mächte-Verwaltung aufrechterhalten, weil nur die garantiert uns unsere Präsenz in Berlin. Zumindest rechtlicher Natur. Faktischer Natur garantierte natürlich die Luftbrücke die Präsenz der Alliierten in Berlin. Und darauf lassen sich dann auch die Amerikaner ein. Wobei klar war, man wollte die Sowjetunion eigentlich nicht zurückhaben in diesem Gremium, weil man die Chance jetzt gesehen hat, wir können jetzt uns die Strukturen vereinfachen. Wir können jetzt beginnen damit, die deutschen Stellen mit mehr Selbstverwaltung auszustatten. Es hat ja auch diesen, sage ich mal, emotionalen und mentalen Shift gegeben, dass halt man den Deutschen um einiges positiver gegenüberstand als 45. Dass man auch vor allem Vertrauen, vor allem auf amerikanischer und britischer Seite, in die führenden deutschen Politiker um Ernst Reuter in Berlin hatte. Und aus diesem Vertrauen heraus hat man dann die Kommandantur wieder begründet und sich auch das Ziel ausgegeben, wir verändern die Strukturen jetzt im Sinne des Besatzungsstatuts für Westdeutschland, für die Bundesrepublik. Also dass wir uns daran orientieren und einen ähnlichen Abbau von Kontrolle durchführen. Und da muss man auch wieder diesen Deutschland- und weltpolitischen Kontext nehmen, verändert aber auch die Bedeutung, die die Kommandantur gewissermaßen nach 49 hatte. Denn sie gerät jetzt, also vorher war sie ja gewissermaßen im Kontrollrat untergeordnet und der Kontrollrat war ein zunehmend ähnlich dysfunktionales Vermächtegremium, wie es die Kommandantur war. Das hat aber der Kommandantur eigentlich ein hohes Maß an Eigenständigkeit beschert und hat auch den Militärverwaltungsstellen in Berlin Eigenständigkeit beschert. Und Berlin war das Zentrum der deutschlandpolitischen und berlinpolitischen Aktivitäten der Alliierten. Mit der Verlagerung der westlichen Alliierten an den Rhein gewissermaßen durch die Bundesrepublik und die dortige Gründung mit dem Besatzungsstatut der Hohen Alliierten Kommission war Berlin auf einmal nur noch ein Trabant des Raumschiffs Bonn, wenn man so will, und war in diese Struktur der Kommission, der Hohen Alliierten Kommission eingebunden. Und die Hohe Alliierte Kommission und auch die alliierten Stellen in Bonn haben gewissermaßen mit einem ganz anderen Nachdruck Politik, Beeinflussung in Berlin vorgenommen. Also es war ganz klar, Berlin hat sich an der Bundesrepublik zu orientieren, an dem, was die Alliierten für die Bundesrepublik planen, daran hat sich Berlin zu orientieren. Und das ist letzten Endes etwas, was man da immer berücksichtigen muss, wenn man sich die Phase der Kommandantur dann nach 49 anschaut und alle Schritte, die gewissermaßen die Kommandantur unternimmt, um letzten Endes die Selbstverwaltung in Berlin zu fördern, die Kontrollrechte abzubauen, orientieren sich an den Schritten, die in Bonn passieren. Also vom Besatzungsstatut über die erste Revision dieses Statuts 51 bis hin am Ende zu den Pariser Verträgen. Alles, was dann in der Kommandatur beraten wird, ist der Versuch, wie kommen wir eigentlich daran an diesen Standard. Und diesen Anspruch haben auch die deutschen Stellen natürlich in Berlin. Die wollen diesen Standard natürlich auch haben. Und da ist das bremsende Element, dass man sagt, ja, wir können euch diesen Standard aber nicht 1:1 gewähren, weil wir die Fiktion der Vier-Mächte-Verwaltung aufrechterhalten wollen. Und das hatte natürlich auch, war französischerseits vor allem stark gewünscht, wurde aber auch von britischer und amerikanischer Seite weitestgehend anerkannt.
Also nach 49 ging es weiter und 55 ist dann aber das Ende zumindest von deinem Buch. Warum ist denn da der Schlusspunkt für deinen Untersuchungszeitraum?
Das mache ich eigentlich fest an diesem gesamtdeutschen Kontext, dass wir letzten Endes dann das Ende der Besatzung in Westdeutschland haben und damit einhergehen mit der Erklärung über Berlin vom 5. Mai 55 eigentlich dieser so weit wie möglich umsetzbar, also das, was für Westdeutschland so weit wie möglich in Berlin umsetzbar war, dann gewissermaßen erreicht gewesen ist und die Alliierten auf diesem Plateau gewissermaßen dann weiter Funktionen durchgeführt haben in der Kommandantur. Man kann auch sagen, innerhalb Berlins, dass so in Mitte der 50er Jahre so bestimmte Qualitäten erreicht worden sind, was den demokratischen Neuanfang anging. Also wir haben einen Erfolg, also im Hinblick auf die Parteiendemokratie, ein etabliertes Drei-Parteien-System, extremistische Parteien, vor denen in den frühen 50er Jahren auch die Alliierten Sorge hatten, dass die in Berlin Fuß fassen können oder vermeintlich extremistische Parteien, dass die Fuß fassen können oder Parteien an den Rändern, dass die Fuß fassen können. Das ist nicht passiert. Also Weder die SED hat es in irgendeiner Weise geschafft, nachdem sie wieder antreten durfte in West-Berlin, irgendwie nennenswert was zu erreichen. Noch haben, sag ich mal, bundesrepublikanische Rechtsparteien wie die Deutsche Partei oder der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, die haben auch keine Sitze im Abgeordnetenhaus erringen können. Gleichzeitig kann man sagen, die Regierungen haben auf friedlichem Wege gewechselt. Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung nach dem Tod Ernst Reuters, der ja für die SPD bei den Wahlen 1950 reüssiert hatte, gab es ja dann auch eine kurze Phase einer CDU-FDP-Koalition, die dann 1954 wiederum wieder abgelöst wurde durch eine SPD-CDU-Koalition. Das hat auch den Alliierten nochmal unter Beweis gestellt, das System ist eingespielt. Und die Parteien und auch die Öffentlichkeit sind so weit gefestigt, dass eine Abgabe von Kontrollrechten auf dem Level von der Erklärung über Berlin, dass das möglich ist. Da haben die Alliierten natürlich auch selber ihren Anteil dran gehabt mit einer aktiven Förderung der drei Parteien, die ich genannt habe, mit einer aktiven Förderung auch der Presselandschaft oder den Kampf, dass es sich zum Beispiel auch eine Westberliner Presse in dieser Halbstadt auch monetär überhaupt halten kann, rechnen kann nach Ende der Presselizenzierung. Das sind auch so Elemente, die ich dann gerne mal, die man ja in Anführungszeichen natürlich mit Entwicklungshilfe vielleicht auch beschreiben kann für das demokratische Projekt im Westen, einer erfolgreichen Entwicklungshilfe für das demokratische Projekt im Westen. Und das hat sich gewissermaßen da alles so weit gesettelt in dem Sinne, dass man ja da von dem Abschluss dieser zweiten Besatzungsphase nach 48 dann sprechen kann. Und dementsprechend ist dann da der Cut von mir gesetzt worden.
Ja, also ein spannender Einblick in Berlin-Geschichte, auch ein spannender Einblick in Demokratie-Geschichte gewissermaßen.
Auf jeden Fall.
Und ja, Man sieht wieder so ein bisschen auch Weltpolitik auf der Berliner Bühne, wie das ja so oft der Fall ist. Jetzt zum Abschluss natürlich nochmal die Frage, wenn man sich noch weiter mit der Kommandantur, mit der Besatzungsverwaltung, mit diesen wirklich nicht ganz einfachen Strukturen, ich bin beeindruckt, dass du da so durchgestiegen bist, wenn man sich noch weiter damit beschäftigen möchte und natürlich nachdem man dein Buch gelesen hat, hast du vielleicht noch andere Literaturtipps oder auch für sonstige interessante Angebote?
Die Historische Kommission zu Berlin selbst hat natürlich zahlreiche Berlin-Forschungen in den letzten Jahrzehnten vorgelegt, auch Überblicksdarstellungen aus Sicht der deutschen Akten. Mein Buch hat ja das genaue Gegenteil gemacht, hat gewissermaßen ja die alliierte Aktenlage sich angeschaut. Da will ich jetzt gar keins herausnehmen. Was ich immer sehr schön finde für so einen Zugang in die Zeit, es sind Biografien. Da könnte man jetzt natürlich auf eine Ernst-Reuter-Biografie oder dergleichen verweisen. Was ich aber machen möchte, ist so eine, sag ich mal, gewissermaßen Biografie-Edition des Landesarchivs Berlin da in den Vordergrund stellen, und zwar von Werner Breunig und Jürgen Wetzel. Die haben die Briefe eines dieser amerikanischen Experten, von denen ich gesprochen habe, ediert, Edgar N. Johnson. Das war ein Historiker. Es ist auch immer schön zu wissen, dass man als Historiker in einer Besatzungsverwaltung auch gebraucht werden könnte. Ein Historiker aus Nebraska, der in den 20er Jahren in Deutschland unterwegs war als Student, Deutsch sprechen konnte, und der war im Vorfeld der Beratungen für die Verfassung, die vorläufige Verfassung von Berlin von 1946 bei den Amerikanern in der Besatzungsverwaltung, und der hat regelmäßig Briefe an seine Frau geschrieben. Und in diesen Briefen beschreibt er eigentlich teilweise auch mit einem ja, bitterbösen Sarkasmus die Realitäten der Besatzung aus amerikanischer Perspektive und zieht da ganz interessante Vergleiche und schafft aber auch gleichzeitig eine sehr schöne Atmosphäre, um sich diesen Alltag hinter der Kommandantur auch, also um den auch verstehen zu können. Also die, angefangen von den Cocktailpartys über gemeinsame Ausflüge und, was ich auch sehr wichtig finde, den wirklich auch privaten Kontakt zwischen den Besatzungsbeamten der einzelnen Siegermächte. Das ist ein sehr schönes Werk, eine Edition, 5 Monate in Berlin. Sonst, was noch so ein bisschen weiter über 55 hinausgeht, aber eigentlich sehr gut diese zweite Phase, auch diese Entwicklungshilfe gewissermaßen in den Blick nimmt, ist von Scott Krause, Vorposten der Freiheit, Remigranten an der Macht im geteilten Berlin 1940 bis 1972. der ganz dezidiert sich anschaut, was für ein Netzwerk sich herausbildet zwischen deutschen Akteuren und in erster Linie amerikanischen, aber auch eigentlich britischen und ich würde auch die Franzosen zunehmend französischen Akteuren, die dafür sorgen, dass dieses demokratische Projekt in ihrem gemeinsamen Sinne Erfolg hat. Und das ist auch etwas, was sich durch die Arbeit der Kommandantur zieht, diese enge, immer enger werdenden Verbindungen zwischen den Leuten an der Spitze auf deutscher Seite, Ernst Reuter, Otto Suhr und so weiter, und den Protagonisten in der Kommandantur, auch da gerne in der zweiten Reihe, beispielsweise im Kommunalverwaltungskomitee, so Namen, damit sie mal genannt sind, wie Harold Hayes, Viktor Ziegelmeier, Louis Glaser, Ulrich Biel, die gewissermaßen sehr früh sehr sensibilisiert sind für die Bedürfnisse der deutschen Seite, dass die deutsche Seite das westlich-demokratische Projekt fördern will, dass die wiederum unterstützt werden, dass man auf deren Bedürfnisse sehr früh eingeht und die gleichzeitig aber auch sehr früh mit den Erwartungen, der Erwartungshaltung der westlichen Alliierten konfrontiert, damit da auch, also ein gewissermaßen ein sehr geschicktes Erwartungsmanagement betreibt und gleichzeitig halt genau dieses Vertrauen von unten aufbaut.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Gesprächs. Ich danke dir, dass du da warst, Alexander.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hiko-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HikoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.